Ja, ganz herzlichen Dank, dass ihr all meine Wünsche erfüllt. Schau wie an Weihnachten. Ich schicke eine Wunschliste und das Christkind erfüllt alle meine Wünsche. Ob eure Wünsche auch in Erfüllung gehen mit warmherzig und so, ich weiß nicht, ist ein schwieriger Text. Aber ich versuche es. Aber es war schon ganz ein warmherziger Lobpreis. Das war echt ganz toll. Also ganz, ganz herzlichen Dank. Gibt es jemanden, der kein Schweizerdeutsch versteht? Er darf sich mutig dazu bekennen, keine Schande. Ja, dann würde ich sagen, ich wechsle auf Schweizerdeutsch. Und ihr habt schon gemerkt, nach Frühling und Sommer kommt heute plötzlich direkt der Winter. Das ist ein bisschen komisch. Eigentlich müsste jetzt der Herbst kommen, aber als Trost für alle, der Herbst kommt dann schon noch. Der Joachim Heine hat sich intensiv vorbereitet auf den Herbst. Ganz eine tolle Predigt, aber er haltet sie halt heute zuerst in Scham, weil die Schaner sind nicht so flexibel wie ihr. Irgendwie ist es nicht anders aufgegangen. Ihr kommt jetzt halt direkt in Winter, vom Sommer in Winter. Und wer den Frühling und den Sommer verpasst hat, das kann man nachlesen auf eurer Homepage. Und wie gesagt, gell, manchmal ist es auch nicht so logisch in unserem Glaubensleben, das geht es auch nicht so chronologisch zu und her. Manchmal kommt man vom Sommer vom Glauben auch direkt in den Winter. Es kann plötzlich manchmal so einen Wintereinbruch geben. Das habt ihr vielleicht in dieser Woche ja auch erlebt. Gell? Plötzlich hat es angefangen zu schneien und Einbrüche haben so ein bisschen an sich, sie tun sich nicht anmelden. Also mir hat noch nie jemand angerufen und gesagt, grüezi wohl, ich bin der Fritzli Bühler, ich habe Spielschulden, die Nacht werde ich bei dir einbrechen. Meistens melden sie sich nicht an, darum ist es so ein bisschen unerwartet. Gell? Und auch im Leben von Petrus hat es so einen heftigen, unerwarteten Wintereinbruch gegeben. Eigentlich hat Jesus ihn das angekündigt, aber er war irgendwie gleich überrascht gewesen. Ich erinnere mich noch an den letzten Sonntag, am Sommer, nach der Speisung der 5000 hat der Petrus zu Jesus gesagt, du bist der Christus Gottes. Was für eine Erkenntnis, was für ein Bekenntnis. Alle Jünger sind gefragt worden, er hat das gerade auf der Zunge gehabt und später hat der Petrus sogar gesagt, Herr, ich bin bereit mit dir sogar ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Der Petrus ist wirklich überzeugt, hey, ganz egal, was passiert. Ich werde Jesus nie verleugnen, ich werde Jesus nie verlassen. Ich bin bereit, mit ihm ins Gefängnis zu gehen, sogar mit ihm zu sterben. Sein Herz war sommerlich warm, heiß für Jesus. Aber dann ist plötzlich alles anders gekommen. Plötzlich hat es so einen Wintereinbruch gegeben. Und wir lesen das in Lukas 22. Ihr dürft gerne eure Bibel nehmen oder eure App. Lukas 22, ab dem Vers 54, lesen wir die Geschichte von dem Wintereinbruch. Lukas 22, ab dem Vers 54, da heißt es, die Männer packten Jesus, führten ihn ab und brachten ihn in den Palast des hohen Priesters. Petrus folgte ihnen in einiger Entfernung. In der Mitte des Innenhofes hatte man ein Feuer angezündet. Petrus setzte sich zu den Leuten, die dort beieinander saßen. Eine Dienerin sah ihn im Schein des Feuers dasitzen, musterte ihn aufmerksam und meinte dann, der hier war auch mit ihm zusammen. Aber Petrus stritt es ab. Ich kenne diesen Mann nicht. Es ging nicht lange, da wurde jemand anders auf ihn aufmerksam und sagte, du bist auch einer von denen. Petrus widersprach, das stimmt nicht. Etwa eine Stunde später erklärte wieder jemand anders mit Bestimmtheit, natürlich war der auch mit ihm zusammen, er ist doch auch ein Galiläer. Aber Petrus entgegnete, ich weiß nicht, wovon du sprichst. Im gleichen Augenblick, noch während er das sagte, krähte ein Hahn. Da wandte sich der Herr um und blickte Petrus an. Petrus erinnerte sich daran, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, bevor der Hahn heute Nacht kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte in bitterer Verzweiflung. Wo der Petrus Jesus dreimal verleugnet hat, hat der Hahn gekreit, Jesus hat ihn angeschaut und da ist ihm bewusst worden, hey, da habe ich jetzt wirklich total versagt. Und das hat ihn in den Winter vom Glauben gestürzt. Aus dem berühmten «Du bist der Christus» ist das ganz kleinlaute «Ich kenne diesen Mann nicht» wurde. Anstatt Jesus zu bekennen und sich selber zu verleugnen, hat er es gerade umgekehrt gemacht. Er hat Jesus verleugnet und hat versucht, sich selber zu retten. Und anscheinend war es in dieser Nacht in dem Innenhof winterlich kalt gewesen. Darum hat es in der Mitte ein Kohlenfeuer gehabt, wo die Leute gehockt sind, um sich zu wärmen. Und offenbar hat auch der Petrus gefroren. Darum ist auch er am Feuer gehockt. Und die Geschichte von dieser Verleugnung von Petrus steht in allen vier Evangelien. In jedem Evangelium können wir es nachlesen. Und der Petrus steht in dieser Geschichte sehr im Mittelpunkt. Er steht wie im Schaufenster. Er war es, der im Garten Gethsemane mit dem Schwert wild rumgefuchtelt hat und jemandem ein Ohr abgehauen hat. Er war es, der Jesus verleugnet hat. Und beim darüber nachdenken habe ich gemerkt, wie, gell, eigentlich ist so ein bisschen der Petrus wirklich sehr im Schaufenster, fast ein bisschen am Pranger. Man hat das Gefühl, in der Passionsgeschichte, der Petrus, der ist der grosse Loser. Er ist der, der Jesus verleugnet hat. Er ist der, der seine Nerven nicht im Griff hatte. Er ist der, der so impulsiv war. Er hat eigentlich alles falsch gemacht. Wir wissen genau, was er tun hat, aber wir fragen uns ja, was war eigentlich mit den anderen 11 Jüngern? Von Juras wissen wir ja, der ist auch nicht so, der steht auch ein bisschen negativ da. Und ganz interessant, in Markus 14 heißt es, da ließen ihn alle im Stich und flohen. Ein junger Mann allerdings folgte Jesus. Er trug nur einen leinenen Umhang auf dem bloßen Leib. Doch als man ihn festnehmen wollte, ließ er den Umhang fahren und rannte nackt davon. Also alle Jünger haben Jesus im Stich gelassen, sind abgehauen. Einzig ein junger Mann hat es gewagt, Jesus mitzulaufen. Wir wissen nicht so recht, wer der junge Mann war. Manche denken, ja, vielleicht der Markus selber, der die Geschichte aufgeschrieben hat. Weil alle anderen weg sind, wahrscheinlich haben wir gar nicht so viel gewusst von dieser peinlichen Geschichte. Auf jeden Fall hat der junge Mann dann auch allen Mut verloren, wo die Soldaten ihn haben wollen verhaften. Und er hat so grosse Angst gehabt, dass er sein Kleid zurückgelassen hat und Vödelblut in die Nacht rausgesprungen ist. Und ich habe gemerkt, gell, was meine Mutter mir immer gesagt hat, hey, leg mindestens ein Unterleibchen an. leg ein Unterleibchen an. Es macht in gewissen Situationen Sinn. Ich habe es zwar nicht so verinnerlicht, aber es würde ja schon manchmal Sinn machen. Auf jeden Fall merken wir, hey, kein von diesen Jüngern ist mit Jesus mitgegangen. Alle sind abgehauen, nur die stehen nicht so am Prangen, nicht so im Schaufenster wie der Petrus. Und es ist darum auch unfair, nur über die Verleugnis von Petrus zu reden. Am Anfang von unserem Predigtshex heisst es, Petrus folgte ihnen in einiger Entfernung. Also wahrscheinlich ist der Petrus sehr schon abgehauen, weg vom Garten Gethsemane, wie alle anderen Jünger auch. Aber gell, es ist irgendwie auch verständlich, er hat sich jetzt nicht unbedingt Freunde geschaffen, wo er mit dem Schwert ein Ohr abgehauen hat. Und dann heisst es aber doch, hey, nach der ersten Phase vom Abhauen ist er irgendwie hinter dem Verfolgungstrupp hergeschlichen. Wahrscheinlich hat es nicht viele Strassenlaternen gegeben, es war wahrscheinlich eh dunkel gewesen. Man konnte gut im Dunkeln so jemandem nachlaufen. Und eigentlich auch sehr erstaunlich, todesmutig ist er mit einem anderen Jünger zusammen, steht im Johannesevangelium, in den Innenhof vom hohepriesterlichen Palast gegangen. Also er ist eigentlich in die Höhle des Löwen gegangen. Er ist dorthin gegangen, wo die ganzen Soldaten gehockt sind, wo Jesus verhaftet haben. Vielleicht auch der mit dem, wo er das Ohr abgeschlagen hat. Er ist dorthin gegangen, wo man Jesus gehasst hat, wo man versucht hat, ihn irgendwie loszuwerden. Also das war jetzt nicht unbedingt so die Komfortzone gewesen, auch keine Wellness-Oase. Und eigentlich müssen wir ganz ehrlich sagen, hey, eigentlich was für ein mutiger Mann, der Petrus. Sehr mutig. Und wir lernen aus dieser Geschichte auch ein bisschen, gell? So ein Wintereinbruch kann jeder, der mit Jesus unterwegs ist, einfach auch mal überraschen. Und die grössten Glaubenshelden sind irgendwie nicht immun dagegen. Und die mutigsten Christen können plötzlich auch in eine Glaubenskrise rutschen. Jeder kann auch plötzlich einfach irgendwie einen Misstrieb machen. Und es scheint, dass manchmal gerade die Christen von einem Wintereinbruch überrascht werden, die mutig vorangehen. Die, die für Jesus etwas wagen. Und vielleicht hat es auch damit zu tun, dass Satan auch merkt, oh, das ist ein gefährlicher Typ. Der Petrus, wow, was für ein Draufgänger. Der ist ein gefährlicher. Dem müssen wir irgendwie eins reinzwicken. Die versucht Satan vielleicht auch ganz gezielt auszuschalten. Und wenn du im Moment das Gefühl hast, ja, mein Glaubensleben ist eher so ein in einer Winterphase, das ist alles so ein steif und starr und eingefroren, dann ist es zum einen leider auch ganz normal. Es kann jedem passieren. Und zum anderen ist es vielleicht auch eine Art wie ein Gütezeichen. Hey, du gehörst zu denen, wo Satan denkt, der könnte mir noch gefährlich werden. Da muss ich etwas machen, den muss ich ein bisschen einfrieren. Wie hat sich für Petrus der Winter vom Glauben angefühlt? Am Ende vom Abschnitt heißt es, und er ging hinaus und weinte in bitterer Verzweiflung. Also der Petrus ist weggegangen, weg von dem Innenhof, weg vom wärmenden Feuer. Er ist in die kalte und finstere Nacht gegangen. Eigentlich so ein bisschen in die Isolation, weg von Jesus, weg von den Menschen, in die Einsamkeit. Und er war unglaublich traurig. Traurig wahrscheinlich, weil er erkennen musste, hey, ich bin glaube gleich nicht so mutig, wie ich mir das gedacht habe. Traurig auch, weil er gemerkt hat, ja, das Versprechen, das ich Jesus gegeben habe, ich werde mit dir ins Gefängnis gehen, ich werde mit dir sterben. Plötzlich hat er wie gemerkt, oh, das kann ich gar nicht einhalten. So felsenfest bin ich gar nicht. Traurig wahrscheinlich auch, weil er hat gemerkt, jetzt muss ich Jesus einfach allein zurücklassen. Und es war für ihn eine bittere Stunde. Eine Stunde, die ihm einfach nicht geschmeckt hat. Eine Stunde, die ihn noch zum Verzweifeln gebracht hat. Er war verzweifelt über sich. Verzweifelt vielleicht auch, weil er auch keine Hoffnung mehr hatte für die Zukunft. Er hat nicht gewusst, ja, wie geht es das aus, wenn Jesus stirbt. Ist alles fertig. Die ganze Hoffnung ist weg. Jesus hat zwar gesagt, ich werde auferstehen, aber es hat irgendwie, ich glaube, das haben sie nicht können fassen, das haben sie nicht können verstehen. Und so kann sich der Winter vom Glauben anfühlen, so ein bisschen einsam, bitter, verzweifelt. Und wie ist der Winter in sein Leben gekommen? Es gibt so ganz einen kleinen Nebensatz, das heisst dort, eine Dienerin sah ihn im Schein des Feuers dasitzen, musterte ihn aufmerksam und meinte dann, der hier war auch mit ihm zusammen. Also die erste, die auf der Petrus so ein bisschen mit dem Finger gezeigt hat, war eine Dienerin vom Hohepriester, aber wahrscheinlich keine Angestellte oder so, sondern eine Sklavin. Für ihre Arbeit hat sie keinen Lohn bekommen. Sie hat wahrscheinlich zum Haushalt von dem Hohepriester dazugehört. Und so ein bisschen in der gesellschaftlichen Hackordnung war sie ganz, ganz unten gewesen. Also viel weiter unten als der Petrus. Petrus immerhin selbstständiger Fischer. Und ausgerechnet die Sklavin hat mit dem Finger auf den Petrus gezeigt und hat gesagt, der da war auch mit Jesus unterwegs gewesen. Gell? Sie eigentlich hätte ja können den Petrus einfach so diskret fragen, so, hey, irgendwie kommt es schon mir bekannt vor. Könnte es nicht sein, dass du auch mit Jesus unterwegs bist? Gell? Sie hätte ihn können selber fragen, aber irgendwie, gell, merken wir es jetzt laut rausposaunt, Diskretion und Diplomatie sind, glaube ich, nicht so ihre Stärke gewesen. Und dass der da hat da sehr einen abwertenden und bloßstellenden Touch. Der Double da. Stell dir vor, vielleicht können wir es uns so vorstellen, gell, du sitzt im Kibum Park, also im Stadion vom FC St. Gallen, mitten im Espenblock rund um die St. Galler Fans, alle sind so ein bisschen grün, und du willst das Spiel St. Gallen gegen Grasshoppers Zürich anschauen. Wahrscheinlich hast du kein Ticket mehr gekriegt für den Grasshoppers-Block. Du bist dort mitten drin, alles ist grün rund um dich und so. Und es steht plötzlich ein St. Gallener Fan auf, zeigt mit dem Finger auf dich, besoffen ist er und sagt, der Trottel da ist doch GC-Fan. Und er sagt dir noch, hey, den kenne ich doch. Und wir hören es deutlich. So eine Zürich-Schnur wie der hat, der ist sicher GC-Fan. Und dann, glaube ich, braucht so ganz viel Mut, sich zu outen und zu sagen, ja, ich bin GC-Fan. Wahrscheinlich wäre es dann schleuer, zu sagen, also, meine Grossmami, ich komme aus St. Gallen. Wäre vielleicht in dem Moment besser. Oder zu sagen, und übrigens, ich esse gerne eine Olma-Bratwurst ohne Senf. Also, man merkt, gell, man kommt in ganz dumme Situationen. An dem Kohlenfeuer ist der Petrus von der Sklavin eigentlich auch wie bloßgestellt worden. Es hat ihn unglaublich beschämt, unglaublich verletzt. Und leider kann uns das auch in den frömmsten Kreisen passieren. Leute aus deinem Hauskreis oder aus deiner Kirche können dich manchmal einfach auch enttäuschen, verletzen. Das kann dich auch in den Winter vom Glauben führen. Die meinen es vielleicht gar nicht böse, gell? Die überlegen sich vielleicht gar nichts. Und du fragst sie, hey, wie kann es sein, dass Menschen, die an Jesus glauben, so verletzend sein können? Das kann echt wehtun. Und was hilft uns da? Und im letzten Januar habe ich selber nicht nur den Winter im Liechtenstein erlebt, sondern auch den Winter vom Glauben. Eine harmlose Sitzung ist plötzlich irgendwie völlig eskaliert und hat mich unglaublich verletzt und ich war so verletzt, dass ich zwei Nächte lang nicht schlafen konnte. Das ist mir noch nie passiert. Zwei Nächte habe ich gedacht, hey, ja, ich gehe ins Bett und schlafe. Das ist eigentlich immer so, ich liege ab und schlafe. Und ich habe extra noch am zweiten Tag gedacht, hey, jetzt morgen früh los, bis am Abend, wie schon Mitternacht heimkommen, langen Tag. Und dann habe ich nicht einschlafen und dann habe ich gewusst, hey, jetzt gefällt es mir nicht mehr. Jetzt wird es krankhaft. Ich muss etwas machen. Und ich habe dann noch irgendwie einen Gottesdienst hinter mir gebracht. Irgendwie. Und habe dann wirklich forsch abgemacht mit einem Seelsorger. Und habe gemerkt, es war so gut gewesen, einfach mit jemandem zu schwätzen. Es war so gut gewesen, nachher auch am Montagmorgen mit meiner Frau zu reden, mit einem guten Freund zu reden, über diese Verletzung. Und dann habe ich gemerkt, hey, wenn ich mich dann zurückgezogen hätte, wenn ich mich irgendwo verkrochen hätte, ich glaube, ich wäre nur noch kränker geworden. Und ich bin davon glauben, gell? Wir haben das auch gehört in dem Lied von Frank Sinatra, wir haben manchmal die Tendenz zu sagen, ja, komm, wir ziehen uns zurück ins Haus, ein warmes Feuerchen, dort isolieren wir uns, wir ziehen uns einfach wie zurück. Und es scheint, dass so der Petrus das gemacht hat, er ist weggegangen von Jesus, weg vom Feuer in die dunkle Nacht. Und ich glaube, gerade dann ist es wichtig, dass wir mit unserem Schmerz nicht allein bleiben. Dass wir einen guten Seelsorger, einen guten Freund haben, der uns einfach helfen kann, vielleicht auch eine andere Perspektive zu bekommen, vielleicht auch eine gute Seite vom Winter, vom Glauben zu sehen. Und vielleicht kennst du jemanden, der verletzt worden ist. Vielleicht jemanden, der gerade im Winter von seinem Glauben steckt. Und es wäre für ihn vielleicht ganz hilfreich, er hätte ein offenes Ohr. Vielleicht jemanden, der ihm einfach mal zulässt, wo er kann erzählen, was eigentlich passiert ist. Wir wissen nicht so recht, hat der Petrus so ein offenes Ohr gefunden. Vielleicht hätte er mit seiner Frau reden können, vielleicht mit seiner Schwiegermutter, vielleicht mit seinem Bruder Andreas. Und auf jeden Fall glaube ich, der Petrus hat in dem Winter vom Glauben gelernt, hey, ich bin glaube ich nicht so mutig, wie ich immer gedacht habe. Bei dieser Verleugnung war er glaube ich, einfach auch überzeugt von sich. Er denkt, ich bin der Petrus, der Fels in der Brandung. Egal, was da für Wellen kommen, das bewegt mich keinen Millimeter. Und plötzlich hat er auch merken, ja, manchmal komme ich ein, wackelige Knie über. Manchmal werden meine Knie weich. Und er gelernt, hey, ich bin auch nur ein Mensch und kein Superjünger. Ich glaube, das hat ihm geholfen, auch demütig zu werden und andere besser zu verstehen und sie nicht wegen ihrer Schwachheit zu verachten. Ja, mein persönlicher Winter vom Glauben hat mich auch zum Nachdenken gebracht über mich selber. Ich habe gemerkt, ja, ich bin einseitig begabt, ich bin mehr so ein bisschen der Evangelist und ich bin ergänzungsbedürftig und ich habe gemerkt, hey, eigentlich für die nächsten Jahre, wo ich noch arbeiten darf, mit 50 kann man anfangen zu überlegen, für die nächsten Jahre bis zur Pension, wenn ich arbeiten möchte, habe ich gemerkt, hey, ich glaube, es wäre gut für mich, ich hätte ein starkes, hauptamtliches Team, ein Team, das mich ergänzt und ich habe gemerkt, ja, langsam, fährt man wie Kraft, immer als Einzelkämpfer für alles und für jeden zuständig zu sein. Und ich durfte auch in einer Beratung merken, hey, ja, was sind eigentlich meine Stärken, was sind meine Schwächen. Und es war zwar enorm schmerzhaft, zu sagen, ja, ich glaube, es ist dran, zum Effigeschan loszulassen. Mehr vom Loslassen hören wir in der nächsten Predigt über den Herbst. Und ich habe gemerkt, das zerreißt mir fast das Herz. Weil der FGSchan ist über meinen Arbeitgeber. Gell? Das ist schon die Gemeinde, wo ich gross geworden bin. Ich war bei der Gründung dabei gewesen. Im Wohnzimmer von meiner Mutter ist es gegründet worden. Ich war der Jüngste dabei gewesen. Schon vorher ist meine Heimatgemeinde. Und die erste Stelle, gell, wo man antritt als Pfarrer, ist so ein bisschen wie die erste grosse Liebe. Das ist so ein bisschen, wow. man verliebt sich. Und das nachher loszulassen, merke ich, ist gar nicht so einfach. Aber bei allem Schmerz, habe ich gemerkt, hey, Jesus ist in so Momenten eben auch ganz besonders nach. Und das ist mega toll, das zu erleben. Psalm 34, 19 heisst, nahe ist der Herr denen, die ein gebrochenes Herz haben. Er rettet alle, die ohne Hoffnung sind. Ich denke, was für eine Verheißung. Jesus ist denen ganz besonders nach, die verletzt worden sind, die eben so ein gebrochenes Herz haben. Allen nach, die hoffnungslos sind. Und das heißt in Psalm 147 ganz ähnlich. Der Herr schenkt denen Heilung, die ein gebrochenes Herz haben und verbindet ihre schmerzenden Wunden. Und ich glaube, die besondere Nähe von Jesus hat oder Petrus dürfen erleben. Das heißt in unserem Text, da wandte sich der Herr um und blickte Petrus an. Also Jesus ist wohl mit dem Rücken zum Petrus gestanden, er ist wohl verhört worden, irgendwie hat ihm Fragen gestellt und er hätte auch können so stehen bleiben. Er hätte sich nicht müssen umtrüllen. Jesus hätte sich auch denken können, also wer mich verlügnet, der verdient es nicht, dass ich ihn auch noch anschaue. Er hätte ihm können die kalte Schulter zeigen. Aber Jesus hat sich extra umtrüllt und hat den Augenkontakt gesucht mit dem Petrus. Und die grosse Frage ist so ein bisschen, wie hat Jesus wohl den Petrus angeschaut? Man kann ja verschiedene Blicke werfen, eisig kalt oder strafend, vorwurfsvoll. Was für eine Botschaft ist in diesem Blick gelegen? Und ihr dürft gerne miteinander, das zweite, das dritte, schnell über die Frage schwätzen. Was denken ihr? Wie hat Jesus den Petrus angeschaut? Ihr dürft gerne miteinander eine Minute lang schwätzen. Wie hat er ihn angeschaut? Ja, wir wissen es leider wirklich nicht. Er steht nicht, wie er ihn angeschaut hat. Wir wissen einfach, der Petrus ist nachher brüllend davon. Und ich habe immer gedacht, Jesus hat der Petrus ganz hässig angeschaut. Vorwurfsvoll oder traurig. Und ich behaupte heute aber, hey, ich glaube, das stimmt gar nicht. Ich glaube, Jesus hat der Petrus voller Liebe angeschaut. Wie komme ich auf diese Behauptung? Im 5. Mose heißt es, an jenem Tag wird mein Zorn gegen sie entbrennen. Ich werde sie verlassen und mein Angesicht vor ihnen verbergen. Also das heisst doch, wenn Gott wirklich hässig ist auf jemanden, dann schaut er ihn gar nicht mehr an. Dann zeigt er ihm wirklich die kalte Schulter, dann gibt es keinen Augenkontakt mehr. Und wir lesen ja auch im Aaronitischen Segen, gell? Der Herr schaut uns freundlich an. Wenn Gott sein Gesicht uns zuwendet, ist es in ganz vielen Fällen der Bibel einfach freundlich. Wir müssen vielleicht noch ein bisschen länger darüber forschen, darüber nachdenken. Aber ich denke, er hätte Petrus ja wirklich nicht müssen anschauen. Er hätte ihm wirklich die kalte Schulter zeigen können. Aber er hat sich umgedrillt und wahrscheinlich hat Petrus voller Liebe angeschaut. Aber das hat der Petrus wahrscheinlich erst richtig so traurig gemacht, zu merken, hey, wow, ich verlüge ihn und er schaut mich doch noch an und er schaut mich mit Augen voller Liebe an und er ist weggegangen. Und die ganz besondere Nacht von Jesus durfte ich selber auch erleben. Ich habe wirklich gemerkt, hey, wie Jesus besonders nach ist und er zu mir redet. Ein Vers aus Jesaja hat mir auch sehr geholfen. Das heisst nämlich, mach dein Zelt grösser, spanne deine Zeltdecken aus, ohne zu sparen, verlängere die Seile und schlag die Zeltpflöcke fest ein. Und mir ist schon bewusst geworden, das ist ein kleines Zeltchen. Es sind nur 40'000 Leute wohnen dort. Vorarlberg ist ein grosses Zelt, dort leben 400'000 Menschen. Und ich konnte mir auch vorstellen, sagen, ja, ich glaube, ich muss jetzt halt einfach im Liechtenstein bleiben. Das ist meine Berufung, da hat mich Gott hergestellt, da muss ich bleiben, da muss ich leiden, da muss ich bis zum bitteren Ende. Und es war wie toll zu merken, Jesus sagt mir auch, hey, du darfst dein Zelt auch grösser spannen. Du darfst das Zelt auch abbrechen und grösser spannen. Und es war dann auch spannend zu merken, wie Jesus uns eigentlich auch schon darauf vorbereitet hat. Weil vor 4 Jahren haben wir umziehen, das haben wir eigentlich gar nicht wollen. Wir waren in einem wunderschönen Bergdorf, so ein bisschen ähnlich wie Geiss. Natürlich nicht ganz so schön. Wir müssen von Blanken in der Mitte vom Liechtenstein nach Ruggell ziehen, also ganz im Norden. Und dort sind wir direkt an der Grenze sagen, zu Vorarlberg. Von uns bis zur Grenze sind es 2 Kilometer. Und als wir nach Ruggell umgezogen sind, hat unsere Tochter uns eine Korkwand geschenkt mit dem Umriss von Vorarlberg mit 120 Gipfeln. Eigentlich haben wir es ihr mal geschenkt, aber sie ist dann zum Studium nach Tirol gegangen und hat sie uns überlassen. Und wir haben gemerkt, ja, eigentlich hat sie recht, gell? Die Vorarlberger Gipfel sind jetzt auch viel näher als die Liechtensteiner Gipfel. Und wir haben die Korkwand dann selber gebraucht. Wir waren in den letzten 4 Jahren auf, 17 Gipfel gewesen. Und haben gemerkt, wow, was für ein tolles Gebiet. Da kann man wandern, unglaublich. Also, gell, der Alpstein ist wirklich toll, aber wir sind vorher mehr so ein bisschen im Liechtenstein, im Alpstein unterwegs, sind wir gemerkt, wow, da tut sich unsere neue Welt auf. Das ist ja unglaublich. Und wir denken, das ist unser Freizeitgebiet. Dort sind wir am Sonntag. Und wir haben nicht geahnt, dass es auch unser Arbeitsgebiet werden sollte. Und was auch spannend ist, gell, dass wir eigentlich zum Theologiestudium gegangen sind mit der Idee, hey, nachher gehen wir auf Spanien, Frankreich, Italien oder Österreich, einfach in ein katholisches Gebiet, weil wir einfach ein Herz haben dafür. Und wir haben eine Bachelorarbeit geschrieben zur katholischen Heiligenverehrung. Ich habe mich intensiv mit dem beschäftigt. Ich habe eine Vorarlberger Schwiegermutter, Vorarlberger Verwandte. Und wir sind auch kulturell den Vorarlberger sehr nah. Das ist für uns nicht eine ganz fremde Welt. Auf jeden Fall habe ich erlebt, dass der Winter vom Glauben auch zu einem neuen Frühling führen kann. Manchmal braucht es einen krassen Wintereinbruch, damit wir auch mal einfach zur Ruhe kommen und vielleicht parat sind auf Gott und seine Stimme zu hören. Ja, und apropos Stimme, habt ihr schon mal nachgedacht über die Stimme vom Gückel? Wir denken, dass der Gückelschrei so etwas wie ein Gerichtsschrei war. Der Hahnenschrei hat der Petrus überführt, aber mir ist in diesen Tagen aufgefallen, dass wir den Hahnenschrei eigentlich auch ganz anders interpretieren können. Den Hahnenschrei können wir eigentlich auch als ein Hoffnungszeichen sehen. Weil der Hahnenschrei ist eigentlich auch der hoffnungsvolle Hinweis, hey, die finstere Nacht, sie ist vorbei und jetzt fängt der neue Tag an. Gott schenkt uns in seiner Gnade einen neuen Tag, weil der Gückel schreit erst dann, wenn er merkt, es kommt ein neuer Tag. Der Gückel schreit nicht irgendwie sinnlos in der Nacht, sondern erst, wenn er merkt, es kommt ein neuer Tag. Der Gückel schreit und zeigt uns damit, hey, es fängt ein neuer Tag an. Und für Petrus hat er so ein Zeichen sein, hey, du darfst nochmal neu anfangen. Du hast mich zwar verleugnet, aber fängt jetzt so etwas Neues an. Es gibt eine neue Chance. Und es ist so genial, dass wir das im Lied auch gesungen haben. Jesus ist so gern parat, um uns zu vergeben. Wir kommen immer wieder einen neuen Tag über, eine neue Chance, um vom Winter in den Frühling zu kommen. Und mit der Auferstehung hat dann bei Petrus wirklich tatsächlich einen neuen Frühling dürfen anfangen. Ein Aufbruch hat angefangen. Und es ist uns wichtig, um mir zu sagen, hey, es gibt nicht eine falsche Jahreszeit. Alles hat seine Zeit und auch der Winter vom Glauben kann eine wertvolle Zeit werden. Eine Zeit, wo vielleicht Jesus dir ganz besonders nach ist. Eine Zeit, wo du aber auch einfach zur Ruhe kannst kommen und über dich selber kannst nachdenken. Jesus kann dir etwas zeigen. Und vielleicht auch eine Zeit, wo du vorbereitet wirst auf einen neuen Aufbruch. Ja, und wer unseren Aufbruch gerne möchte im Gebet begleiten, darf gerne nach dem Gottesdienst so ein Gebetskärtchen holen. Wir haben die gestern der Delegiertenkonferenz bekommen. Wer das möchte, ganz herzlichen Dank. Merci vielmals für alle eure Unterstützung. Und ich möchte am Schluss von dieser Predigt mit uns beten. Und Jesus, wir staunen darüber, wie unglaublich liebevoll du bist. Danke, dass du uns immer wieder eine neue Chance gibst. Du bist nicht einfach der, der uns im Winter einfrieren lässt irgendwo, sondern du bist der, der barmherzig ist, gnädig, der uns dann ganz, ganz besonders nach ist, wenn wir einfach ein gebrochenes Herz haben. Und ich bitte dich für die Menschen, die heute da sind, die vielleicht wirklich ein gebrochenes Herz haben, die irgendwo verletzt worden sind, und ich bitte dich, dass du schenkst, dass sie deine Nähe ganz besonders erleben dürfen. Merci vielmals, dass du aber auch der bist, der Neuanfänge, neue Frühling möglich macht. Danke für das riesengroße Geschenk. Amen.